herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Wir beide sind ja bekannt dafür, super verlässlich zu sein. Was denkst du denn, was unsere Hörer jetzt denken, wenn wir das erste Mal nach über 100 Folgen nicht am Mittwoch erscheinen, sondern erst am Freitag oder so?
Ja, da habe ich die Schuld, beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, die Deutsche Bahn.
Das heißt, ja, machst es dir aber einfach.
Ja, gut. Also man könnte jetzt sagen, die Deutsche Bahn ist ja für ihre Verlässlichkeit bekannt. Und es liegt nur an mir, aber ich bin mal so vermessen, vielleicht zu sagen, es könnte auch so ein bisschen an der zweistündigen Verspätung der Deutschen Bahn gelegen haben. Ja. Aber sei es drum, jetzt kommt es halt ein bisschen später, dafür kommen ein paar interessante Geschichten, weil wir wollen auf die Neuerungen eingehen, ja, und da hat es jetzt nicht geschadet, dass wir vielleicht nochmal 2 Tage Zeit hatten, um alles nochmal zu sammeln, weil es sind ja etliche Gesetze offen, was mir aktuell die Buchveröffentlichung ein bisschen schwer macht. In der Theorie, das soll im Oktober kommen. Wir werden gleich mal sehen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, jetzt im Oktober ein Buch zu veröffentlichen. Denn es sind etliche Steuergesetze in der Pipeline. Früher war mal, wenn überhaupt, 1 Jahre Steuergesetz irgendwie in der Pipeline. Jetzt haben wir eigentlich 3 Jahre Steuergesetze. Das eine hat man ein bisschen anders genannt, dass es nicht so absurd wirkt. Aber es sind ja einige Gesetze noch offen, über die wir schon in anderen Folgen auch gesprochen haben, Christian. Vielleicht gehen wir da einmal kurz drüber.
Genau, dann haben wir es vollständig.
Ja.
Ja, das erste Jahressteuergesetz 2024 haben wir in Folge 92 und 94 behandelt. Dann kam das zweite Jahressteuergesetz in Folge 99. Wer das nochmal nachhören möchte, beide Gesetze sind meines Wissens nach noch nicht durch. Nee. Dann gab es das Steuerfortentwicklungsgesetz und Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Da haben wir in Folge 101 drüber gesprochen, auch noch nicht abschließend beschlossen. Was schon beschlossen ist, das erste Zukunftsfinanzierungsgesetz, das wurde auch schon umgesetzt, da haben wir auch in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, da wurde diese Dry-Income-Problematik bei Mitarbeiterbeteiligung gelöst oder verbessert, ja, nicht gelöst. Und so ein Freibetrag für Unternehmensbeteiligung wurde erhöht auf 2.000 Euro pro Jahr, auch ganz, ganz gut.
Ja, wobei, da muss man sagen, geplant waren 5.000 Euro.
Ja, ja, richtig, ja, genau.
Also,
jo. Also stimmt, ja, ich bin ja auch groß, also gerade von dieses hier Paragraph 3 Nummer 39 im Einkommensteuergesetz, da kann man einmal im Jahr Mitarbeitern ebenso eine Unternehmensbeteiligung zukommen lassen, können Aktien sein, können stille Beteiligungen sein, also recht vielfältiger Katalog. Wir nutzen das bei uns auch. Deswegen hätte ich mich auch total gefreut, wenn es auf 5.000 Euro erhöht wird. Hat noch nicht geklappt, aber der BMF hat ja zumindest angekündigt, das nochmal vorlegen zu wollen. Das auf 5.000 Euro zu erhöhen ist noch nicht da, aber hat man noch im Hinterkopf, ja. Jedenfalls ist das Gesetz schon umgesetzt, das erste Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und dann wird es doch jetzt langsam Zeit für das zweite Zukunftsfinanzierungsgesetz, über das wir heute sprechen wollen.
Ja, also Wahnsinn. Ja, also allein schon wir könnten eigentlich, vielleicht fragen wir Johannes Steiniger mal, der ist ja im Finanzausschuss, den kenne ich ganz gut.
Der ist auch bei TikTok, oder? Ist das der?
Der ist auch bei TikTok relativ groß für einen Politiker. Vielleicht laden wir den mal ein. Ja, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so eine politische Färbung bekommt, wobei wir schimpfen ja über alle, von dem her geht's.
Aber so richtig bemühen, neutral zu sein, tun wir uns ja eigentlich nicht, oder?
Ja, ja gut, ja, aber ja, ja, wobei, also wir wissen natürlich auch, was für eine Farbe das Finanzministerium eigentlich aktuell hat. Also ich weiß nicht, also gab schon mal, sagen wir in den letzten zumindest mal 5 Jahren, und da sind ja die Corona-Jahre auch noch mit drin, wo einiges geregelt wurde, war jemals so viel offen wie dieses Jahr. Also gab es jemals so viele Gesetzesentwürfe, die noch durch Bundestag und Bundesrat müssten Ende des Jahres.
Da bin ich zu jung für, Fabian, das kann ich ja nicht beantworten.
Die letzten 5 Jahre, also würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, nee, also die letzten 5 Jahre war da wenig, also weniger los. Aber das heißt, wir können es ja auch nicht jetzt ändern. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die geplanten Sachen ein. Mhm. Aber das Interessanteste für Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die einen Firmenwagen haben, ist die Firmenwagenbesteuerung. Wenn man einen Firmenwagen privat nutzt, muss man den ja mit 1% des Bruttolistenpreises pro Monat versteuern. Hinzu kommen noch die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Haben wir, glaube ich, auch mal eine Folge drüber gemacht. Wollen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber da soll es Änderungen geben. Aktuell ist es ja so, wenn man jetzt ein Hybrid-Fahrzeug hat, also ein Plug-in-Hybrid, dann halbiert sich diese Bemessungsgrundlage. Und wenn man ein Elektrofahrzeug hat, dann viertelt sich sogar diese Bemessungsgrundlage. Seit 2024 gibt es da eine Grenze von 70.000 Euro. Also bis 70.000 Euro bekommt man dann einen ordentlichen Steuerrabatt. Jetzt nehmen wir mal an, man hat irgendwie ein Elektroauto für 60.000 Euro, da müsste man eigentlich, wenn es ein Benziner wäre, 600 Euro versteuern. Man muss halt als Elektroauto dann nur 150 Euro versteuern mit einem persönlichen Steuersatz. Da muss man so roundabout, 60, 70 Euro Steuern pro Monat zahlen mit der 1%-Regelung. Und das soll jetzt erhöht werden auf 95.000 Euro, ja, dass man sich einmal einen Porsche Macan oder so kaufen kann.
An den habe ich auch gedacht, ja, ist ein schönes Auto, ja. Und traust du dich dazu, eine Bewertung abzugeben? Also was das soll, warum man dieses Firmenwagenprivileg wird ja oft kritisiert. Ich glaube auch letztendlich von den Parteien, die jetzt genau das hier fordern, dass das erhöht wird, dass man ja sagt, oh, die sowieso schon gut verdienen und so, die werden jetzt hier auch noch gefördert, dass sie sich ihren Firmenwagen da von der Steuer abziehen können, wo man jetzt sagen muss, hey, bei der 1%-Methode so ein großer Vorteil ist das eigentlich nicht. Ne? Wenn du jetzt für 100.000 Euro das Auto holst, hast du 1.000 Euro, die du monatlich versteuern musst, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Und jetzt plötzlich diese tolle Erleichterung hier, aber mit welchem Zweck? Okay, dass noch mehr teure Elektroautos gebaut werden, aber ich weiß gar nicht, traust du dich da zu sagen, das zu bewerten, ob das gut ist oder schlecht?
Also ich sage jetzt mal schnippisch, die sagen, es gibt ein Firmenwagenprivileg, da will ich mal einen oder eine sehen, die das im Detail erklären kann, wie überhaupt die private Nutzung von einem Firmenwagen versteuert wird, auch mit der 0,03% und mit der 0,002%-Regelung. Ich glaube, die das so proklamieren haben, aber das ist natürlich sage ich mal, Unterstellung, aber vielleicht auch Schwierigkeiten zu erkennen, wie viel Steuern zahlt man denn mit einem Firmenwagen? Ja, das ist ja gar nicht so wenig, ja, wenn ich da mal irgendwie, was weiß ich, 1.000 Euro versteuern muss, bloß aber Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, gut, kann ich wieder dann an der Steuererklärung geltend machen, aber trotzdem, so ein wahnsinniges Privileg sehe ich jetzt da nicht. Und was natürlich jetzt schon so ein Privileg wird, ist, wenn man jetzt natürlich für solche Luxus Firmenwagen, also ich bin jetzt nicht so im Elektroautomarkt drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da wirklich so hochpreisige Elektrofahrzeuge wie so eine Mercedes-Benz E-Klasse oder so ein Porsche Macan Elektro da jetzt runterfallen werden. Mhm. Wohingegen man für einen, keine Ahnung, VW Polo dann immer noch die 1%-Regelung hat, wenn der irgendwie ein Benziner ist.
Kannst du eigentlich den Porsche Macan für denselben Nutzungswert, also für denselben Steuereffekt fahren wie den VW Polo letztendlich mit
sicherlich,
250 Euro im Monat versteuern für den Porsche oder 250 für den Polo mit 25.000 Euro Bruttolistenpreis, so in etwa wäre da der Effekt, ja.
Ja, und ich, also vielleicht bin ich sogar mit weniger dann Steuern dran, wenn ich den Porsche Macan Elektro irgendwie dann hole. Das ist natürlich schon wahnsinnig interessant, ja. Ich meine, wenn man jetzt so eine Ladestation hat, ja, kann man sich natürlich schon überlegen, holt man sich jetzt so ein Auto. Ja, es ist natürlich eine sehr starke, würde ich mal sagen, Subvention aus, eine indirekte, weil klar, jetzt wird es natürlich sehr interessant, sich so ein Auto zu holen. Weil ob ich mir jetzt irgendwie eine E-Klasse, eine voll ausgestattete für 95.000 Euro kaufe, die ein Benziner ist oder so ein, ich weiß gar nicht, wie die da heißt dann, ich wollte jetzt auch keine Werbung machen, aber so eine Elektro-E-Klasse oder eine Elektro-Porsche oder was da nicht alles für Marken gibt, das macht natürlich schon einen riesigen Unterschied, wenn ich halt da im Spitzensteuersatz bin von 42% und ich zahle halt nur noch ein Viertel dann die Privatnutzung. Das kann monatlich, ja, je nachdem schon wirklich ein paar hundert Euro sparen. Und Bin mal gespannt, ob dann der Elektro-Hype-Boom kommt bei den Firmenwegen oder nicht. Aber es ist sehr wohlwollende Regelung. Wobei man natürlich auch sagen muss, das muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Ja, und da wird es sicherlich den ein oder anderen Abgeordneten oder die ein oder andere Abgeordnete geben, die sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man so Luxus-Elektroautos da so subventionieren sollten. Von dem bin ich mal gespannt, ob das wirklich in dieser Höhe so kommt oder ob man das irgendwie so hoch angesetzt hat, dass man sich dann vielleicht bei 80.000 Euro oder so einigt.
Mhm. Ist ja auch immer noch, ich hatte dich vorhin gefragt, ob du dich traust, was so zu sagen, weil mir war so im Kopf die Frage auch, okay, bringt das überhaupt was für die Umwelt? Das ist ja letztendlich das Ziel wahrscheinlich auch, ne, dass man irgendwie den CO2-Ausstoß natürlich reduzieren will, um die Klimaziele zu erreichen. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, in dem BTO-Podcast von Daniel Stelter, der hatte mal einen interessanten Gast, der das eben auch analysiert hat und dann eben sagte, naja gut, bei den Elektroautos wird ja eigentlich nur die CO2-Produktion statt aus dem Auspuff irgendwie in eine Fabrik verlagert, wo dann eben die Batterie hergestellt wird und so, ne, dass die also gar nicht so viel bringen. Ich habe da jetzt nochmal, aber das ist jetzt, ich habe bei der Bild, ja, Bild.de habe ich irgendwie einen Artikel nochmal gefunden, wo das bewertet wurde und verschiedene Studien dargestellt wurden. Ich bin jetzt nicht super tief eingestiegen, fand ich aber ganz interessant. Da kam dann schon eher so das Ergebnis, okay, wenn man einige 10.000 Kilometer mit so einem Elektroauto fährt, ist es dann schon so, dass sich das umdreht, ja, also dass die dann diesen Nachteil bei der Produktion aufholen und dann eben mehr CO2 einsparen als so ein Verbrennerauto, sodass es am Ende wahrscheinlich schon irgendwie einen positiven Effekt hat. Ist halt die Frage, ob das jetzt hier dann gut ausgegebenes Steuergeld ist, ja, oder auf das man eben verzichtet. Ja, das
kann ja, ich da ich keinerlei Plan von irgendwelchen Batterieproduktionen und deren CO2-Emissionen habe, kann ich da gar nichts dazu sagen. Ich verstehe natürlich den Punkt. Ja, es soll ja nicht nur praktisch diese Privatnutzung vergünstigt werden, sondern es soll auch noch eine Sonderabschreibung für neu zugelassene Elektroautos kommen, und zwar rückwirkend auch zum 1.7.2024. Das ist ja dann praktisch eine zweite Geschichte. Also wenn man jetzt sich dann irgendwie dieses Jahr dann noch so ein Elektroauto kauft, das ist ein Porsche Macan oder was auch immer, da hat man nicht nur diese künftig günstigere Privatversteuerung, sondern dann auch nochmal, also im ersten Jahr sind es glaube ich 40% Sonderabschreibung. Und jetzt natürlich, schaut, jetzt nehmen wir mal an, das wollen wir hier rechnen. Ja, ich mache
38.000 Euro sind das,
ja, da, ah, ja, mal
gerechnet.
Ja, ja, ja,
das sind 40% von 95.000.
Ja.
Also kannst du 38.000 Euro sozusagen auch noch abschreiben und Steuern sparen, obwohl du ja eigentlich nur ein Asset kaufst, dieses Asset, ne? Also den Firmenwagen, ja.
Ja, ich würde jetzt, wenn ich schnippisch wäre, würde ich sagen, wenn du richtig gerechnet hast, dann weißt du, dass die 95.000 oder Bruttolistenpreis sind weder die reellen Anschaffungskosten noch der Nettopreis. Okay. Aber jetzt lassen wir mal deine Roundabout-Rechnung. Und also da haben wir 19% runter und dann natürlich den richtigen Preis mit Händlerrabatten etc. Aber nichtsdestotrotz 40%. AFA ist natürlich ein Wort, ja. Also kann natürlich in einem Jahr, wenn man jetzt dieses Jahr irgendwie hohe Gewinne hat, eine Möglichkeit sein, dass man da dann wirklich nochmal Steuern spart. Also einerseits noch im Jahr. Das ist ja die Frage, so tief bin ich tatsächlich gar nicht im Gesetzesentwurf drin, ob man dann diese Sonderabschreibung noch voll bekommt oder dann auch nur, was weiß ich, ein Zwölftel oder so, weil bis das alles hier mal beschlossen ist, ist ja die Frage, da wird es wahrscheinlich Dezember, bis man dann irgendwie das Elektroauto kaufen kann. Vielleicht wird es auch nichts mehr, ich kenne jetzt die aktuellen Lieferzeiten nicht. Wenn natürlich so ein Elektroauto erst irgendwie dann im Februar geliefert wird, dann bringt natürlich irgendwie die Sonderabschreibung dieses Jahr auch nichts mehr.
Stimmt. Ja, also das habe ich weiß auch gar nicht, das kann ich auch nicht sagen.
Ja. Also da müssen wir mal schauen. Ich meine, das ist ja auch alles noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil musst euch durch Bundestag und Bundesrat, und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass da manche wirklich den Kopf schütteln, dass man solche, kann man ja schon sagen, 95.000 Euro ist jetzt auch kein Mittelklassewagen mehr. Und dann noch eine Sonderabschreibung drauf. Jo, also schauen wir mal, ob das dann eins zu eins so durchgeht oder ob da nochmal geschraubt wird.
Also ich würde jetzt zumindest nicht, ne, das soll ja auch rückwirkend gelten, für Anschaffung ab 1.7. Also man könnte ja jetzt sagen, hey, dann cool, dann kaufe ich mir schon mal so ein Auto. Da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht drauf verlassen und deswegen jetzt schon investieren. Ja. Das würde ich auf keinen Fall machen.
Das kann ich unterschreiben. Also die GWG-Grenze relativ sicher auf 1.000 Euro netto angehoben werden sollte, habe ich nämlich schon mal, auch rückwirkend, habe ich schon mal freudig eingekauft und muss das Ganze jetzt wegen ein paar Euro jetzt über Jahre abschreiben.
Ja, oh.
Ja. Also ich habe gedacht, das wird schon werden. Jetzt habe ich halt irgendwelche iPhones, ja, so, wo man jetzt noch abschreiben muss. Ja. Aber gut. Das ist wirklich vielleicht so ein Learning, vielleicht erst die Sachen anschaffen, wenn die Gesetze auch wirklich durch sind, weil wir sehen die letzten Jahre, ja, dass halt das, was im Bundeskabinett beschlossen wird, nicht unbedingt dann von Bundestag und Bundesrat auch beschlossen werden muss. Manchmal ist es ja auch gut, wenn ich jetzt an die Meldepflicht von nationalen Steuergestaltungen denke, dass der Bundesrat vielleicht auch nochmal einschreitet. Also das ist ja jetzt nicht nur negativ, kann auch positiv sein und ist ja in der Demokratie ganz gut. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man sollte echt bei größeren Sachen, bei einem iPhone, man wird es einem jetzt nicht das Genick brechen, hoffentlich, wenn man das jetzt nicht sofort abschreiben kann. Aber wenn ich mir jetzt natürlich irgendwie so ein 95.000 Euro Elektroauto kaufe und habe dann diese Privatversteuerung nicht und die Sonderabschreibung vielleicht auch nicht, dann ist es schon ärgerlich, weil es dann da etliche 1.000 Euro dann sind, die man gegebenenfalls dann jährlich erstmal verliert. Ja.
Ja. Okay. Gut, dann das wäre also jetzt die erste Änderung, die noch in dem Steuerfortentwicklungsgesetz untergebracht werden soll. Und dann können wir ja jetzt zum zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz kommen. Hm. Wie soll denn unsere Zukunft besser finanziert werden?
Ja, also ich glaube, das Interessanteste ist da die Änderung bei der 6b-Rücklage. Ja?
Das ist schon cool. Da müssen wir eigentlich nochmal, ich habe auch schon echt Kritiken bekommen von Mandanten, dass wir das viel zu wenig hier bewerten würden und sozusagen den großen Nutzen der 6b-Rücklage darstellen würden. Und vielleicht können wir diese Chance ja nutzen, das einfach mal zu tun, nochmal kurz zu sagen, was ist eigentlich diese 6b-Rücklage und wofür gibt es die und wie kann man davon profitieren? Das finde ich vielleicht ganz gut, wenn wir das im Vorfeld nochmal machen, zum Klarstellen. Soll ich damit mal beginnen?
Ja, gerne, ja.
Ja, also das ist die Möglichkeit für gewerbliche Unternehmen, wenn sie etwas aus ihrem Betrieb verkaufen. Da sind ganz bestimmte Wirtschaftsgüter begünstigt und wenn sie daraus einen Gewinn erzielen, will man es den Unternehmen leichter machen, das, was sie da verkauft haben und die Mittelrückflüsse, die sie dafür bekommen, zu reinvestieren. Und zwar, indem sie diesen Gewinn, den sie daraus erzielen, nicht sofort versteuern müssen, sondern eben sagen können, okay, ich habe hier zwar einen Gewinn gemacht, mein Vermögen ist mehr geworden bilanziell, aber ich kann muss das nicht versteuern, sondern kann es in eine Rücklage einstellen und muss dafür aber in den nächsten Jahren eine andere Investition tätigen. Und man hat für diese Reinvestition in der Regel 4 bis 6 Jahre Zeit, kommt drauf an, was man kauft. Und wenn man diese Investition nicht tätigt, dann muss man einen Strafzins von 6% zahlen. Ja, der ist also auch nicht reduziert worden jetzt mit dieser Anpassung wegen der Niedrigzinsphase. Das heißt, das ist dann schon relativ teuer, wenn man hier am Ende sagt, okay, ich schiebe es nur auf und versteuere es später, weil ich gar nicht wirklich reinvestieren will. Und begünstigt sind, da kommen wir jetzt mal vielleicht zu, das ist nämlich ganz interessant, weil man kann jetzt nicht alles Mögliche, ne? Zum Beispiel wäre es ja interessant, wenn man jetzt so einen Porsche Macan hätte, man schreibt den mit 40% ab und verkauft ihn dann und würde dann sagen, hey, für den Gewinn bilde ich so eine 6b-Rücklage, klingt ja spannend. Das geht aber gerade nicht, weil es sind eigentlich nur vier Kategorien begünstigt. Das ist Grund und Boden, Gebäude, dann Aufwuchs auf Grund und Boden, Binnenschiffe und da kommen wir dann gleich nochmal zu, die klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, Anteile an Kapitalgesellschaften. Und das heißt, wenn man eben diese 4 Kategorien verkauft und daraus einen großen Gewinn erzielt, dann kann man eben sagen, okay, ich parke den in dieser Rücklage und kaufe dafür eben später etwas Neues. Und das ist natürlich klassischerweise so, kann man sich vorstellen, bei so einem Industrieunternehmen vielleicht, die ziehen um, verkaufen ihre Produktionsstätten an einem Ort, machen damit einen hohen Gewinn. Und damit man jetzt den Umzug nicht noch steuerrechtlich erschweren will, sondern eher da sogar vielleicht nicht einen Anreiz schafft, aber einfach eine Möglichkeit, das zu machen ohne hohe Steuerbelastung, kann man sagen, okay, na, wenn ihr dann woanders ein neues Grundstück erwerbt, könnt ihr diesen Gewinn dann sozusagen dorthin übertragen und müsst diesen Gewinn nicht versteuern, sondern könnt diese neuen Kosten, den neuen Kaufpreis, den ihr habt für die neuen Gebäude, mindern durch diese Rücklage, indem ihr sie dahin übertragt. Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich. Und das ist eigentlich schon eine ganz, ganz coole Sache, weil man da natürlich auch viel gestalten kann. Ja, die klassischen Immobilieninvestoren, die haben natürlich oft den Anreiz, so eine Immobilie privat zu halten, weil da kann man die ja nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Und manchmal gibt es trotzdem gute Gründe zu sagen, hey, ich kann vielleicht auch so eine Immobilie, die ich eigentlich nur zum Vermieten habe, die bringe ich ganz bewusst auch in ein Betriebsvermögen ein oder gestalte meine steuerliche Situation so, dass ich eben ein Betriebsvermögen habe, zum Beispiel indem ich eine vermögensverwaltende Kapitalgesellschaft habe, ne? Die Immobilien GmbH, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, da müssen die Mieten nur mit rund 15% versteuert werden. Dafür muss der Verkauf des Grundstücks, der kann dann niemals steuerfrei erfolgen, aber man könnte ja zum Beispiel dann so eine 6b-Rücklage nutzen, ja. Oder über eine GmbH und KKG geht das zum Beispiel, dass man eine Immobilie eben im Betriebsvermögen hält. Viele wollen das, also empfehlen natürlich, das nicht zu tun, weil sie dann die Immobilie nicht mehr steuerfrei verkaufen können. Aber da sagen natürlich viele Immobilieninvestoren, ist mir gar nicht so wichtig mit dem steuerfreien Verkauf, weil ich kann ja hier immer die 6b-Rücklage nutzen und kaufe dann halt einfach was Neues. Und das ist natürlich dann eine gute Option.
Vielleicht zum Verständnis, wenn man jetzt, keine Ahnung, man verkauft ein Gebäude mit 500.000 Euro Gewinn und steckt es dann in die 6b-Rücklage und reinvestiert dann muss ich natürlich das von den Anschaffungskosten abziehen, kann dann vom neu angeschafften Gebäude jetzt nicht auch nochmal den vollen Kaufpreis abschreiben, sondern muss es dann übertragen, ja, und dann hat man dementsprechend weniger Abschreibung. Es ist also im Gesamten trotzdem besser, es komplett steuerfrei im Privatvermögen zu verkaufen, ja, weil da hat man halt dann nicht, wenn man eine neue Immobilie dann anschafft, vielleicht mit dem Geld nicht den Nachteil, dass man eine geringere Abschreibung hat. Also insgesamt ist es eine schlechtere Option wie ein komplett steuerfreier Verkauf. Aber klar, wie du gesagt hast, ist natürlich angenehm, wenn man nicht sofort die Steuern zahlen muss, weil wenn da mal irgendwie ja vielleicht auch ein größeres Gebäude verkauft wird, dann können natürlich einige 100.000 Euro Steuern auch anfallen und die kann man eben vermeiden und das Geld dann für sich arbeiten lassen und muss dann nicht zur Bank laufen.
Genau. Es gibt noch eine Bedingung, diese Wirtschaftsgüter, die man verkauft, die müssen 6 Jahre im Unternehmen als Anlagevermögen gewesen sein. Ja, also man kann jetzt nicht hier so super schnell Fix and Flip machen. Und was vielleicht auch ganz cool ist, dass die Möglichkeit sogar besteht, das ist bei Personengesellschaften so, das findet man oft auch bei Immobilieninvestitionen, so früher gab es das, glaube ich, noch verstärkter als heute, dass man eben so Kapital, also dass man GmbH und KKGs gegründet hat mit verschiedenen Kommanditisten, die dann investiert haben in Grundstücke zum Beispiel. Das waren dann Betriebsvermögen. Und wenn die dann eben verkauft wurden, konnte man eben so eine 6b-Rücklage bilden. Und die wiederum kann man dann als Gesellschafter auch mitnehmen für andere wiederum Gesellschaften zum Beispiel, an denen man beteiligt ist oder für Investitionen auf privater Ebene. Dann natürlich auch in Betriebsvermögen. Also das ist auch relativ flexibel und nicht so ganz starr an die eine Gesellschaft gebunden, an der man jetzt in der man diesen Gewinn erzielt hat. Ja, das ist auch, macht das Ganze auch ganz interessant. Aber ich stimme dir schon zu, Fabian, mit der Abschreibung und so, wenn man natürlich am Ende irgendwas ganz steuerfrei verkaufen kann, ist das immer ein großer Vorteil. Was ich dich noch fragen wollte, hier, ich konnte mir gar nicht so richtig was unter Aufwuchs auf Grund und Boden vorstellen. Und da habe ich mal nachgeguckt, das ist zum Beispiel ein Weinberg, könnte das sein. Da dachte ich, du kannst mir dazu was sagen, ob sowas viel wert werden kann. da ja immer dran vorbeijoggst.
Ja, also kann man schon vorstellen, dass so ein Weinberg so, was weiß ich, so ein Hektar so 2 Millionen mal kosten kann.
Meinst du, ja? Wow, okay.
Aber ich glaube, da sind wir echt in sehr guten Weingebieten. Also ich weiß nicht, was jetzt hier so ein Weinberg in Freiburg ehrlicherweise kostet. Da sind wir wahrscheinlich beim Hektar, boah, ist schwer zu sagen. Ey, jetzt wäre ich gleich gelüncht, aber ich denke mal so, keine Ahnung, 100.000 Euro oder so. Ja. Mhm. So 200.000 vielleicht, müsste man mal schauen, was es abwirft. Aber kann ja mal ein Winzer unsere Podcast-Adresse schicken, wie viel man hier für so einen Weinberg in Deutschland aktuell bekommt pro Hektar. Genau.
Ich hatte meinen Steuerberaterkollegen, als ich mit meiner Berufskarriere angefangen habe, den fand ich echt cool. Der war irgendwie 70, ist noch Marathon gelaufen und meinte, er hat alles im Leben. Er läuft noch Marathon, er ist noch Steuerberater und er hat einen Weinberg.
Das Restaurant fehlt
oder ein Weingut, ja. Also genau, ja, das stimmt, ja. Wobei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Letztens habe ich bei TikTok ist mir das eingespielt worden von irgendeiner Doku. Gibt es einen 100-jährigen Steuerberater? Hast du auch gesehen?
Das habe ich auch gesehen. Der sieht aus wie 70.
Ja, ja.
Also, das ist schon ganz, ganz interessant. Aber das sieht man auch, man soll vielleicht wirklich das Gehirn nicht abschalten, wenn man dann in Rente geht, weil also jetzt nicht nur bei Steuerberater, sondern bei allen möglichen, die halt anspruchsvolle Tätigkeiten gemacht haben, da kenne ich aus dem Bekanntenkreis ein paar, die dann halt wirklich in Rente gegangen sind und das hat denen mitunter nicht so wahnsinnig gut getan. Denkt man ja immer, da ist man dann entspannt und alles super und überhaupt, aber ich glaube, wenn man dann sein Hirn wirklich im Vergleich zu der vorherigen Tätigkeit wenig benutzt, das ist, glaube ich, also ohne jetzt da wissenschaftliche Studien zu haben, glaube ich, nicht so förderlich für einen selbst. Ja. Mhm. Genau.
Ja. Also Renteneintrittsalter nach oben.
Oh je, Christian, lass uns doch mal zu den 6b-Rücklagen bei Kapitalgesellschaften kommen, weil da gibt es ja Grenzen. Ja, wenn man jetzt einen Anteil einer Kapitalgesellschaft verkauft, Vorsicht, wichtig, Steuerpflichtige, die eben keine Körperschaften sind. Ja, also ich habe irgendwie, was weiß ich, einen Anteil von einer Kapitalgesellschaft und verkaufe den jetzt mit Gewinn, dann kann ich den aktuell bis zu einem Betrag von 500.000 übertragen. In den folgenden 2 Wirtschaftsjahren, glaube ich, ja. Mhm. Und dementsprechend auch wieder dann Kapitalgesellschaften kaufen oder auch bewegliche Wirtschaftsgüter oder in den kommenden 4 Jahren auf Gebäude, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Genau. Und da sollte jetzt eine Änderung geben, aber bevor wir auf die Änderung eingehen, das ist vielleicht nochmal so ein kurzer Abriss, weil viele sagen dann ja, okay, aber es macht auch Sinn, auch die GmbH-Anteile in einer anderen GmbH zu haben. Da habe ich ja nur irgendwie 1,5% Steuerbelastung. Ja, stimmt. Aber wenn ich natürlich das Geld privat verbrauchen möchte, dann muss ich es ja wieder ausschütten. Dann werden wieder 26,375% Steuern fällig. Da könnte man jetzt sagen, okay, aber im Privatvermögen bin ich ja da im Spitzensteuersatz vielleicht, aber da sind ja 40% steuerfrei. Das heißt, man muss so 60% versteuern, dann bin ich roundabout, je nach Steuersatz, auch bei etwa 25-26%. Das vielleicht nochmal so als kleinen Abriss, aber wenn ich jetzt gar keine Steuern zahlen möchte und vielleicht eine größere Kapitalgesellschaft veräußert habe, dann soll es jetzt Neuerungen geben, Christian.
Also das Erste, was man ja festhalten muss, ist, das ist eine Vorschrift, mit der kommt man ja relativ selten in Berührung. Ja, da hört man auch relativ wenig von, weil man natürlich, wie du das schon sagst, immer alle sollen die Holdingstruktur machen und nur 1,5% Steuern. Ne? Sind wir ja teilweise auch so unterwegs. Also ist auch schon natürlich was dran. Aber eigentlich schon ganz interessant, wenn du jetzt eben ein Einzelunternehmer bist oder eine GmbH, ein KKG, eine Personengesellschaft bist, ja, dann ist es ja so, dass du dich trotzdem an anderen Firmen beteiligen kannst. und dann natürlich damit auch hohe Gewinne erzielen kannst, wenn du die vielleicht wieder verkaufst. Ne? Und da will man natürlich auch sagen, das ist sicherlich auch so ein bisschen auf die klassischen Familienunternehmen ausgerichtet. Ne? Die sind ja oft auch wegen der Verschwiegenheit, und damit kennt man ja hier noch den Fall Schlecker zum Beispiel, ja, damit keiner Einblick nehmen kann in die Bücher, vielleicht sogar als Einzelunternehmen strukturiert, und haben natürlich trotzdem ganz viele Beteiligungen und Tochtergesellschaften und so. Und genau für diesen Fall könnte das halt interessant sein, dass man eben sagt, okay, wäre ja auch wirtschaftlich ganz naheliegend, dass so eine Mutterunternehmen in Form eines Einzelunternehmens zum Beispiel oder in Form einer Personengesellschaft sagt, hey, ich verkaufe hier meine Tochtergesellschaft und will aber natürlich das Geld jetzt hier nicht einfach privat nutzen, sondern ich will es reinvestieren, beispielsweise indem ich mir eben selber so eine Produktionsanlage kaufe, die ich vorher in der Tochtergesellschaft hatte, ja, oder solche mit Möglichkeiten will man da natürlich im Kopf haben, dass man sagt, okay, man will das eigentlich fördern, dass das Geld da wieder reinvestiert wird betrieblich und da einen Anreiz schaffen. Und genauso wäre das dann eben, dass diese Unternehmen, wenn sie so eine Tochtergesellschaft verkaufen, eben, wie du es schon gesagt hast, einen gegebenenfalls hohen Gewinn erzielen. Davon müssen sie 60% besteuern, weil da gilt das Teileinkünfteverfahren. Das ist immer bei Betriebsvermögen der Fall. Wenn man jetzt Privataktien hält, dann gilt das natürlich leider nicht. Und nichtsdestotrotz kann das natürlich ein hoher Betrag sein, der da zu versteuern ist. Und da hat man offensichtlich gesagt, okay, mit den 500.000 Euro kommen die Unternehmen da nicht weit. Da ist ja kein Problem, das jetzt einfach mal zu erhöhen auf 5 Millionen und eben zu sagen, da kommen, wenn die Unternehmen das so machen, dass sie irgendeine Beteiligung verkaufen und dann dafür was Neues für ihren Betrieb kaufen wollen, dann müssen sie das nicht versteuern, sondern können das, was da eigentlich anfällt an Gewinn, einfach übertragen auf das neue Grundstück, das neue Gebäude, die neue Beteiligung, die man anschafft, oder vielleicht auch die neue Maschine oder die neue, tja, bewegliche Wirtschaftsgüter können alles sein, ja, die neue Ladenausstattung oder wie auch immer, ja, also da kann man natürlich wirklich ganz flexibel schauen, dass man das wieder reinvestiert, eigentlich ganz gut, oder?
Ja, absolut, ja, also finde ich auch eine gute Regelung, ja, es ist schon, er ist schon ganz interessant, auch wenn man mal die Liquidität da lässt, also auch wenn man jetzt mal sieht, was man Steuern zahlt. Und wenn man das Geld ja wieder in den Betrieb reinvestieren könnte. Ich bin heute Morgen im Fitness, ja, und dann bin ich so zurückgelaufen und dann, ich denke ja viel über Steuern nach, ja. Und dann habe ich so gedacht.
Echt? Ja, ja.
Gedacht. Und dann habe ich so gedacht, wie wäre es denn, wenn man irgendwie ja einen Teil der Steuerzahlungen so in Unternehmenswachstum reinvestieren könnte. Ja, so eine Art 6b-Rücklage für neu angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beispielsweise. Weil am Ende werden ja da auch wieder, wird wieder Lohnsteuer gezahlt, werden wieder Sozialabgaben bezahlt, ja, und dann dementsprechend kommt es ja wieder über die Mehrwertsteuer sowieso in den Kreislauf. Weil es ist natürlich schon so, also, ja, ich werde jetzt ein bisschen was an Steuern nachzahlen müssen und dementsprechend werden die Vorauszahlungen auch nochmal angepasst zum 10. Dezember. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, wie, wenn man das Geld, sage ich mal, muss ja nicht alles sein, ja, aber wenn jetzt entweder man senkt halt die Steuersätze, ja, vergleicht sich da mit anderen Ländern, was jetzt auch bei der Körperschaftssteuerbelastung und Gewerbesteuerbelastung ist ja eh ein Einzelweg. Wie wäre es denn, wenn man entweder das macht, also die Steuersätze senkt auf Unternehmerebene beziehungsweise auf Unternehmensebene, oder wenn man ja einen Teil praktisch wie so eine Art 6b-Rücklage für das Unternehmenswachstum verwenden könnte. Ja? Weil es ist ja so, wenn ich jetzt Sondereffekte habe, wie jetzt ich veräußere irgendwie einen Anteil von einer Kapitalgesellschaft oder ich veräußere ein Gebäude, dann habe ich ja die Möglichkeit, das einzustellen. Wenn ich jetzt allerdings, sagen wir, hart da gearbeitet habe und dann halt das Geld verdient habe, habe ich jetzt keine Möglichkeit. Klar, es gibt so ein paar Sachen, haben wir ja auch schon alles hier besprochen, IABs und so weiter und so fort. Aber es ist schon aufwendig, dieses Geld zu nutzen, um das Unternehmen zu vergrößern, um am Ende dann ja trotzdem mit dem Staat eigentlich mehr Steuern insgesamt zu bringen, ja, mit Zinseszinseffekt etc. pp. Also da, also ich habe jetzt noch nicht final die Lösung für einen Gesetzesentwurf, aber da habe ich ja gedacht, so eine 6b-Rücklage im Sinne von operativen Gewinnen, die wiederverwendet werden für Unternehmenswachstum, also insbesondere dann für neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja, wäre eigentlich ganz cool, ja, mal ja. Abseits vom IAB. Ja.
Mhm. Naja, und du musst ja eigentlich auch sehen, also das, ich glaube, das wird jeder Ökonom unterstreichen, dass doch das Kapital viel besser in Unternehmen produktiv verwendet werden kann, als wenn das jetzt irgendwie in den Staatshaushalt fließt und dann irgendwie für die nächsten 5000 Beamtenstellen irgendwie investiert wird. Ja, also das ist doch völlig glasklar, dass das Geld beim Unternehmen besser aufgehoben ist und dort besser reinvestiert wird und für mehr Wohlstand sorgen kann als im Staatshaushalt. Das, also ich weiß, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das anders sehen, aber das ist eigentlich meine, da bin ich eigentlich überzeugt von, das kann man jeden Tag beobachten.
Also,
da stimme ich dir zu, aber ja, ich habe natürlich auch eine Lösung.
Ja, sehr gut. Ja.
Also kauf doch einfach einen elektrischen Porsche Macan.
Ja, oder ein Tiny House als IAB, wenn es beweglich ist. Ja. Aber das sind natürlich so Sachen, ich meine, da wird mal, also was heißt gezwungen, also zu übertrieben, aber es werden natürlich jetzt Sachen gesucht, ja, Photovoltaikanlagen, hier Tiny Häuser, was es nicht alles gibt, ja. Eigentlich, wie soll ich sagen, so ineffiziente oder was heißt ineffiziente, ja, aber genau. Zumindest nicht das Kerngeschäft betreffende Investitionen. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, dass das eigentlich geht, ja, dieser Umweg, ja, in was zu investieren, was eigentlich mit dem Kerngeschäft nichts zu tun hat, indem man ein neues, irgendwie einen neuen Betrieb dann bildet. Aber ich kann nicht jetzt sagen, okay, hör zu, ich würde mir gerne halt am Anfang des Jahres irgendwie 3 neue Mitarbeiter einstellen, kann ich da nicht was davon verwenden. Weil man muss natürlich auch immer sehen, gerade wenn man natürlich die Steuerzahlung irgendwie zum Teil Jahre später macht, ja, also wenn man steuerlich beraten ist, kann man ja wirklich sehr spät die Steuererklärung abgeben, bis sie dann bearbeitet ist und dann die Rückzahlung kommt. Die muss man ja zurückhalten. So, wie wäre es denn, wenn man mal irgendwie, ja, im Unternehmen an sich eine, es muss ja nicht sein, dass man dann das Geld hoardet, sondern wenn man irgendwie Mitarbeiter beispielsweise einstellt, das wäre doch mal, also ich habe jetzt noch nicht zu Ende gedacht, wie gesagt, heute Morgen ein bisschen drüber philosophiert, ja, aber das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Man hat so eine Art 6b-Rücklage fürs Unternehmenswachstum vom operativen Gewinn in beispielsweise dann Angestellte, ja, neue Stellen.
Vor allem aus meiner Sicht ist das auch so, dass viele Unternehmer, also gerade die vielleicht auch sich selbstständig gemacht haben, das eigentlich sowas für selbstverständlich erachten. Also ganz oft habe ich so, wenn ich Beratungsgespräche habe mit Unternehmern, die sich erst, wie gesagt, vor kurzem selbstständig gemacht haben, die sagen dann, wenn man den Jahresabschluss bespricht, ja, nächstes Jahr will ich das und das investieren, das können wir doch bestimmt schon mit berücksichtigen. Ja, also genau das, was du auch denkst, das ist irgendwie, alle denken eigentlich, dass das so sein müsste und erachten das als schlüssig. Und dann muss man halt erstmal erklären, naja, Moment, du kannst halt keine Rückstellung bilden für etwas, was du investierst, ne? Weil du, das ist also einfach keine, das ist im Bilanzrecht nicht vorgesehen, dass du eine Rückstellung für etwas bildest, woraus du zukünftig eine Investition tätigst, ja, oder so. Ich muss nächstes Jahr eine neue Maschine kaufen, kann ich doch jetzt bestimmt schon was von der Steuer absetzen. Es ging ja zum Beispiel mit dem Investitionsabzugsbetrag, der ist ja schon wiederum eigentlich ganz gut, ne? Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren, das ist ja eine tolle Regelung, aber natürlich auch nur für kleine Unternehmen, ja, und könnte man sicherlich ganz stark ausweiten, wäre eine tolle Sache, ja.
Ja, also ich verstehe echt nicht, warum also die IAB-Grenze da bei 200.000 Euro aufhört, weil wenn man natürlich große Investitionen macht, ja, und von den großen Unternehmen, den großen Gewinnen kommen dann auch die großen Steuern beim Staat, warum man die Grenze nicht hochsetzt und eventuell auch andere Investitionsgüter außer eben bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens damit reinnimmt. Ja. Am Ende ist ja ein Liquiditätseffekt, ja. Mag vielleicht mal ein bisschen Steuern flöten gehen, aber es kann auch sein, dass insgesamt in absoluten Zahlen dann mehr Steuern gezahlt werden über die Jahre. Ja, und insbesondere, wenn die Unternehmen wachsen, ja, dann gibt es auch mal abgesehen von diesen Abschreibungs, Geschichten auch einen höheren Gewinn des Unternehmens. Also ja, ich meine, solche Sachen müsste man doch eigentlich mal überlegen, ja. So, ist ja nett, dass man irgendwie 95.000 Euro sich jetzt einen Porsche kaufen kann, jo. Auch schön, ja. Aber ja, sollte man nicht mal schauen, weil am Ende, also ob ich jetzt mit einem Porsche oder mit einem Mercedes oder von mir aus auch mit einem VW Golf komme, die Frage ist ja, ob das jetzt mein Unternehmen so wahnsinnig voranbringt, in manchen Kreisen vielleicht schon, kann ich auch nachvollziehen, aber wäre es nicht sinnvoll, Menschen mit dem Geld zu beschäftigen? Aber gut, jetzt haben wir erstmal, das ist ja alles Zukunftsmusik, wir konzentrieren uns auf die Elektro-Porsche in Deutschland. So, ja, also, ein kurzer Ausflug. Ja, ja, ist ja, ja so.
Fabian, tolle, tolle Gedanken. Vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das ist so in die Richtung, müsste man sicherlich denken. Ja. Als, na, am Ende geht es ja immer so ein bisschen drum, hey, irgendwie gibt es da jetzt jemanden in der Regierung, der besser weiß, was man kaufen sollte, eben ein Elektroauto, ne? Und deswegen soll das konkret gefördert werden. Also, die Unternehmer wissen doch am besten, was sie kaufen wollen und müssen. Ne? Da muss doch keiner von der Regierung kommen und jetzt sagen, nee, nee, nur, aber nur das und das ist gefördert oder so. Ne? Da hast du schon recht. Also ja, bin ich voll bei dir.
Also vor allem das Kalenderjahr, gerade bei Bilanzierern, ja, dieser harte Cut, ja, so, das finde ich auch krass. So, wenn du jetzt die Kosten im Januar hast, ja, so, bist du dann die Steuern wieder zurück hast, ja, da musst du komplettes Kalenderjahr abschließen, ja, so, und es interessiert eigentlich erstmal keinen, ob im Frühjahr die Kosten anfallen, ja, da musst du die Steuern zahlen für das abgelaufene Kalenderjahr, ja, wenn du schnell bist, so wie das Finanzamt in Freiburg Stadt, dann sogar im Folgejahr oder wenn man gnädigerweise das schon abgegeben hat, ja, und man hat nicht die Möglichkeit, dann im Prinzip da die Steuerzahlung, mal abgesehen von eben später Abgabe der Steuererklärung und so weiter, aber man keine Möglichkeit, irgendwie das vorzuziehen, wie du sagst, irgendwie so eine Rückstellung zu bilden für Sachen, die wirklich anfallen, ja, neue Projekte, die man anstrebt, und das hindert doch das Unternehmenswachstum, ja, ja, aber gut. So ist es, jetzt haben wir uns wieder verquatscht, aber es heißt. Aber
vielleicht, um noch ein bisschen Optimismus zu verstreuen, sollen ja auch Änderungen. Oh, Scheiße, jetzt ist Warntag. Ach,
du,
ne?
Scheiße. da ist der bundesweite, verdammt, Warntag hier. Warte mal kurz, da bimmelt meine. Ja. So, es besteht keine Gefahr, das ist ja schon mal schön. Probewarnung, bundesweiter Warntag. Ja, jetzt hat hier alles gebimmelt und wir sind hier gerade aus dem.
Hat funktioniert.
Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt ist
das war wahrscheinlich, weil wir zu kritisch hier drüber gesprochen haben.
Ja, wahrscheinlich. Also genau, was redet der Steuerfahrer, wenn er die ganze Zeit schon Schwachsinn.
Nee, Quatsch, also das war ja geplant, ne?
So, das haben wir jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob ich dich wieder hier auf meine AirPods zurück bekomme. Ja, interessant. Jetzt hat es hier meine AirPods getrennt. Ja. Also der bundesweite Warntag. Krass, aber meine AirPods sind ja weg. Vor allem das Lustige ist, da gab es ja schon mal so ein Warntag, da hat es bei mir nie gebimmelt.
Okay.
Also ich wünschte mal, es wird sich jemand um die deutschen Unternehmen so kümmern, wie um die Probe-Wetterwarnung. Ja. So, aber gut. Jetzt müssen wir schauen, was wir da schneiden müssen. Könnte es natürlich auch drin lassen, wäre auch mal witzig. Ja,
genau.
Oh ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, Christian. Sollen wir durch die nächsten Sachen,
ja,
wir haben ja noch ein paar.
Genau,
ja,
fliegen wir mal ein bisschen durch. Ja, aber das finde ich wiederum, ne, wir waren jetzt ein bisschen kritisch hier die ganze Zeit, wie immer. Aber da geht es ja schon so ein bisschen in die richtige Richtung mit dem Investmentsteuergesetz. Ja, das betrifft ja eben Investmentfonds, die eben Kapital sammeln, um das dann zu investieren. Und die haben eben bisher ihre Steuervorteile verloren, wenn die bestimmte Investments gemacht haben, zum Beispiel in gewerbliche Unternehmen, in gewerblich tätige Personengesellschaften. Da haben wir wieder die GmbH und Co. KG, ja, die eben vielleicht dann eine Energieerzeugungsanlage gehalten hat oder so. Das war wohl dann bisher immer schwierig, sowas zu kaufen für einen Investmentfonds, weil man dann Steuervorteil verloren hat, und das soll dann jetzt ermöglicht werden, auch dass die solche Investments, die sie tätigen, dann selbst verwalten können oder ja, eben betreiben können auch. Das ist natürlich alles gut, denke ich zumindest, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass man einfach noch mehr Infrastrukturprojekte durch solche Fonds finanzieren lassen kann, ohne dass die Steuervorteil verlieren. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall gut. Infrastruktur wird gebraucht. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Das ist eine tolle Sache. Aber es gibt natürlich auch so wirklich so ein paar Sachen, wo man denkt, okay, das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die wahrscheinlich am Ende schon in der Summe viel ausmachen können. Zum Beispiel muss man ja auch, wenn man Geld einsammelt für so einen Fonds, muss man einen Prospekt machen, ja, dass man also ein Wertpapierprospekt erstellt, in dem eben genau die Chancen und vor allem auch die Risiken von dem Investment dargestellt werden. Da gab es bisher eine Regelung, dass das immer nur auf, dass diese Wertpapierprospekte auch immer auf Deutsch sein mussten oder zumindest eine deutsche Zusammenfassung enthalten mussten. Und das fällt jetzt weg, kann auch alles auf Englisch sein. Ja, das wird sicherlich irgendwelchen angloamerikanischen Finanzinvestoren dann besser gefallen und das ein bisschen vereinfachen. Gut, andererseits hättest du gesagt, ja, Übersetzung ist ja heute kein Thema mehr, aber ja, geht, glaube ich, alles so ein bisschen in die richtige Richtung. Ne? Ich habe auch gelesen hier, der Startup-Verband fordert Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland. Das wäre natürlich mal eine geile Sache, ja. Aber ist, glaube ich, super utopisch. Aber so in die Richtung kann man, glaube ich, schon denken, oder? Fabian, was sagst du dazu?
Ja, Englisch, zweite Sprache. Ja, also finde ich gut, ja. Es ist schon auch dieses Investmentsteuergesetz auch schon von Deregulierung geprägt, ja, auch hier die Abschaffung des Mitarbeiter- und Beschwerderegisters bei der BaFin.
Ja, da geht es endlich mal, ne? Wir reden ja hier, wir beide beschweren uns immer. Das ist eigentlich unsere Beschwerdestelle, ja, das ist der Podcast hier, dass immer wieder neue Stellen eingeführt werden. Jetzt hier zum Beispiel auch mit der Meldepflicht für Steuerberater und so. Und jetzt wird endlich mal irgendeine sinnlose Stelle halt abgeschafft, ja, wo sich eben, war wohl so ein Register, dieses Register, das gibt es ja seit 2012, gab es das, und das musste von Banken und Wertpapierdienstleistern genutzt werden, um dort die Anlageberater, die Vertriebsbeauftragten, die Vertriebler und so weiter und gegebenenfalls Kundenbeschwerden mussten da gemeldet werden. Da gab es wohl so 40.000 Anzeigen pro Jahr, aber so richtig was damit gemacht hat man wohl nicht. Dass man jetzt eben feststellt, okay, das kann weg, ja, und das ist doch super. Also ich glaube, da können noch ganz viele solcher Stellen weg.
Ja, der Kündigungsschutz für Spitzenverdiener, insbesondere im Bankensektor, soll gelockert werden. Ja, fand ich auch ganz interessant. Ja.
Wenn man mehr als 234.000 Euro brutto verdient, dann kann man wohl jetzt eben Klauseln in den Anstellungsvertrag machen, dass eben der Kündigungsschutz, so wie er üblicherweise in Deutschland ist, dann nicht gilt und man sich eben im Vorfeld auf eine konkrete Abfindung einigen kann. Und ich finde auch, das geht völlig in die richtige Richtung. Ja, dieser Kündigungsschutz, ich bin ja jetzt auch Arbeitgeber und das kommt ja auch manchmal vor, dass man vielleicht sich dann irgendwie mit einzelnen Mitarbeitern nicht mehr verträgt oder dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und dieses Arbeitsrecht, das ist halt auch so eine so absolute Katastrophe eigentlich, ja, dass man da eben gar nicht so richtig weiß, okay, auf was wird einen da erwarten, ne, es gibt ja so der Grundsatz, okay, ein halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr, aber du weißt nicht, wie lange dauert das Verfahren, wie lange ist, bis das eine Entscheidung kommt. Also am Ende wird man sich immer irgendwie dealen müssen, ja, also eine Vereinbarung mit dem sozusagen zwischen den Parteien herbeiführen müssen, weil man einfach das Risiko eingeht, dass man ansonsten hier jahrelang einen Prozess mit sich rumschleppt, wo man nicht weiß, wie der ausgeht und wo dann am Ende vielleicht rauskommen könnte, okay, die Person bleibt weiter beschäftigt, obwohl da vielleicht krasse Abmahnungen schon vorangegangen sind und so. Ne? Das ist halt, finde ich, für die Rechtssicherheit irgendwie nicht so schön. Und das fand ich auch ganz interessant, das hat mal der Stepstone-Chef in einem Podcast erzählt, das fand ich auch super interessant, diese Abfindungsregelung in Deutschland, ja, dass man mit jedem Beschäftigungsjahr ja sich einen Abfindungsanspruch aufbaut, wie gesagt, von einem halben bis einem Monatsgehalt, die führt natürlich dazu, dass vielleicht ein Mitarbeiter, der aktuell bei Unternehmen 1 arbeitet, da aber gar nicht so produktiv mehr ist, ja, weil vielleicht da sich auch in der Branche was geändert hat und den man eigentlich in Branche oder Unternehmen 2 benötigen würde und den eigentlich gerne dahin bringen würde, dass der eben woanders arbeitet, das wird eben auch noch erschwert durch diesen Anreiz, eigentlich möglichst lange, wenn man jetzt bei einem Unternehmen war, zu bleiben und dann eben auch noch sich im besten Fall kündigen zu lassen oder so, um dann noch diese Abfindung zu bekommen. Das ist doch eigentlich auch blöd, dass man da eben ja so einen Anreiz schafft, das Unternehmen nicht zu wechseln. Eigentlich müsste man das doch im Sinne eines dynamischen Arbeitsmarktes auch so haben, dass man ja sogar noch einen Anreiz vielleicht bekommt, den Job zu wechseln, weil man da vielleicht produktiver ist als in dem alten Unternehmen, wo das eben nicht digitalisiert ist und so weiter und so fort, ja. Aber gut, das immerhin im Bankensektor kann man jetzt mit den Führungskräften, die so viel verdienen, da Klauseln im Voraus treffen. Bei allen anderen geht es noch nicht. Mal gucken, ob sich das noch so weiterentwickelt. Wäre ja nicht schlecht, wenn man das auch ein bisschen dynamischer, flexibler hätte.
Absolut. Was gibt es sonst noch Neues, Christian?
Tja, wenn du einen öffentlichen Auftrag haben willst, Fabian, ich weiß nicht, ob das für dich, doch, du hast, glaube ich, auch schon mal öffentliche Aufträge gehabt, oder? Ja, jedenfalls musst du dich dann an neue Vorgaben zu Löhnen und Arbeitsbedingungen halten. Also das fordert zumindest der Arbeitsminister. Heil, mit einem Tariftreuegesetz sollen eben Unternehmen, die öffentliche Aufträge bekommen, die sollen dann eben nachweisen müssen, dass sie sich auch an Tariflöhne halten, von einem Referenzunternehmen dann aus der Branche. Ja, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Keine Ahnung. Also da, weiß nicht, Fabian, willst du was zu sagen?
Ja, weiß jetzt nicht, ob das so wahnsinnig notwendig ist, aber ja, also bin ich jetzt weder dafür noch dagegen. Die Zollfreigrenze soll abgeschafft werden. Das ist vielleicht was ganz Interessantes in Zeiten von Temu und Shein. Ja? Mhm. Da gibt es ja aktuell eine Freigrenze von 150 Euro. Die Frage ist, ob man da jetzt irgendwie die großen China-Import da verhindern würde. Weiß ich nicht, ja. Ich finde also Vereinfachung eigentlich ganz gut, ja.
Ja.
Das wird sicherlich mehr Bürokratie bringen und ob jetzt die chinesischen hier B2C-Plattformen da irgendwie abgehalten werden, ihr Zeug nach Deutschland zu schicken, weiß ich nicht. Wie siehst du das, Christian?
Na, ich glaube schon, dass es manche deutsche Händler auch beeinflusst. Ich glaube, gerade so im Bereich Mode oder so, ja. Weil dann eben dort bestellt wird und Fast Fashion und dann wird es weggeschmissen und so. Das ist natürlich auch umwelttechnisch wahrscheinlich alles nicht so toll. Aber natürlich habe ich keinen tiefen Einblick, aber ich denke mal nicht, dass man da automatisierend schon so weit ist, dass dann da die ganzen Pakete eben automatisch geprüft und abgefertigt werden können, wenn man diese Freigrenze abschafft. Ich weiß zum Beispiel, jetzt ist ja auch UK, ne, sozusagen Drittland geworden nach dem Brexit und meine Frau bestellt da immer mal irgendwas und das ist halt ein Riesenkrampf dann, was sie da bestellt, ist über der Zollfreigrenze, das eben auch zu bekommen und das wird, glaube ich, wirklich auch jetzt im Sinne eines offenen Welthandels alles nicht so toll sein. Da haben wir jetzt auch die Zölle auf die Autos aus China. Ich glaube, wenn wir uns da so als Exportland auch so positionieren, das hat ja hier auch Johannes Kliesch mal bei uns im Podcast gesagt, der auch deutscher Online-Händler ist, ja, von Snox und war ja auch der Meinung, hey, warum eigentlich? Wir wollen doch auch als gutes Vorbild vorangehen und für freie Märkte und so stehen und da wäre das, glaube ich, auch irgendwie ein falsches Signal, ne, diese Zollfreigrenze jetzt zu reduzieren. Hast du da übrigens schon mal bestellt bei Temu?
Nee.
Oh, ich habe das letztens gemacht. Ja? Ich habe erstmal stundenlang an irgendwelchen Glücksrädern gedreht.
Ja, ist schon Wahnsinn.
Und am Ende, also wirklich, das ist auch nur Scheiß, den du da kriegst, oder? Also ich weiß es nicht.
Ja, ist halt schon vor allem, also umwelttechnisch haben wir das Zeug da über die halbe Erdball geschickt für irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, einen Handventilator oder sowas. das ist ja so also eine ganz, ganz wilde Entwicklung. Aber ich kenne Bekannte von mir, die nutzen das, weil sie sagen, gut, ich brauche jetzt nicht für das gleiche Produkt bei Amazon irgendwie, keine Ahnung, das Vierfache zahlen, wenn ich es bei Temu irgendwie für ein Viertel vom Preis bekomme. Ja, also da muss jeder wissen, aber da wollen wir jetzt heute nicht mehr einsteigen. Ja, Christian, sollen wir den Podcast hier mal beenden?
Ja, gerne, ja.
Dann
schauen wir mal, wie es weitergeht, ob wir dann die Gesetze noch bekommen oder ob vorher schon.
Und die Ampel zerbricht. sieht jetzt aktuell zumindest nicht aktiv dann auch aus, aber ja, wir halten euch auf dem Laufenden, neue Gesetzesentwicklung, steuerliche Visionen und natürlich auch immer mal wieder steuerliches Grundlagen oder auch fortgeschrittenen Wissen. Deswegen abonniert den Podcast, ja, freut uns natürlich, lasst uns Bewertung da und dann sieht man und beziehungsweise hört man sich nächste Woche wieder, Christian.
Genau, danke euch. Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.